Strahlen seines transzentralen Körpers werden Brahmajyoti, seine spirituelle Ausstrahlung genannt. Alles, was existiert, befindet sich in diesem Brahmajyoti. Aber wenn das Jyoti-Licht von Illusion oder Maya, das heißt dem Wunsch nach eigener Befriedigung, bedeckt ist, wird es Materie genannt. Materie, die in den Dienst oder in die Verbindung mit der absoluten Wahrheit gestellt wird, gewinnt ihre spirituelle Natur zurück. Wenn wir unsere materiellen Tätigkeiten, unsere Manasas, unser Denken und unsere Worte in Verbindung mit dem Höchsten sehen, wird das spiritualisiert. Das Beispiel, was gegeben wird, ist Eisen oder ein Metall. Wenn ich ein Metall in ein Feuer hineingebe, wird das Metall zu Feuer. So, wenn ich diese Energie, das heißt meine Gedanken, die Tätigkeiten, die ich ausführen kann mit dem Körper und meine Worte in Verbindung mit dem spirituellen Feuer sehe oder tue, stelle, dann werde ich spiritualisiert werden, mehr und mehr. Das ist die Idee des Yogas. Diese Tätigkeiten haben eine in sich wirkende, inhärente Kraft. Die Puranas erzählen eine Geschichte, die sie alle mit einem Lächeln zieren wird, wenn sie sie hören. Sie erzählen die Geschichte von einer Ratte. Also jetzt, wenn meine Kritiker etwas kritikwürdig empfanden bisher von dem, was ich gesagt habe, möchte ich euch bitten, eure Kritik für jetzt aufzusparen, denn jetzt kann sie voll rauskommen. Das hat man noch nie gehört, was jetzt kommt. Eine Ratte ging einmal auf einen Altar und dort sah sie ein Docht, der gerade ins Butteröl versank, das Licht der Flamme ging aus. Sie dachte, weil der Docht so weiß aussah, dies ist ein Stück Käse. Und ging also hin, bis in diesen Docht hinein, befreite ihn aus dem Feuer, worauf er anfing zu brennen, und der Ratte ungeheure Furcht einjagte. Sie stand also auf dem Altar vor der Bildgestalt Vishnus und war dabei beschäftigt, das Feuer auszuschlagen. Das ist ein Zeremoniell. In der vedischen Ritual nimmt man eine Lampe mit verschiedenen Dochten und kreist sie vor der Vigraha, der Form des Höchsten. Und was das bedeutet, ist zunächst einmal auf einer ganz volkstümlichen Ebene, dass man, dann mögen die Flammen alles Unheil verbrennen. So tut man auch Personen empfangen. Wenn sie in Indien kommen, wird jemand kommen und ihnen ein kleines Licht machen. Professor Wagner, möge alles Unheil von ihm weggebrannt werden. So würde man sagen. Und was es aber auch bedeutet, in einem sehr esoterischen Sinne, ist, dass hier das Element Feuer dem Ursprung zurückgegeben wird. So, die Ratte tat das, dieses Zeremoniell, unbewusst. Hat die Schrift nicht studiert, nehme ich mal an. Und daraufhin wurde sie durch die Kraft dieses Rituals, das ist der Punkt, das ist also nicht nur eine Placebo, ein Ritual, dass man sich da was einbildet und so, sondern da ist eine inhärente Kraft drin. Durch die Kraft dieses Rituals von ihrer Verkörperung befreit und ging in die als befreite Seele in die spirituelle Welt zurück. Das ist diese Geschichte, die den Punkt macht, ist mir sehr wichtig, die den Punkt macht, dass eine inhärente Kraft in spirituellen Übungen vorhanden ist. Diese Geschichte wird in den Satsandarbas, die Jiva Goswami zugeschrieben werden, ist eine der Höhepunkte indischer Philosophie, dieses Werk ist ein ungeheures Werk, was zum Teil der Herr Schmicke auch studiert hat. Das ist sehr, sehr fundiert, und in philosophischen Schulen tut Jiva Goswami, nimmt er eine hohe Position an. Das ist unglaublich, was der Jiva Goswami, wie der philosophiert. Das ist auch etwas, Matthias, für dich, Jiva Goswami, für alle Philosophiestudenten. So, der Punkt, den er macht, ist, nach einer langen, langen Beweisführung, dass spirituelle Tätigkeiten inhärente Kraft hat. So, das ist, diese Tätigkeiten sind es, die einen Menschen, der sein authentisches Selbst verankern, finden will, sozusagen dazu bringt, schon in dieser Welt spirituelle Erfahrungen zu haben. Solche geläuterten Seelen sind stets voller Freude, da sie ihre ursprüngliche Natur wiedererweckt haben. Sie klagen nicht, noch sehen sie sich nach irgendwelchen materiellen Dingen. Brahma-Bhuta, Prasanatman, nicht? Solch ein Jiva-Mukta, nach Sochati, nach Anshati. Er klagt nicht und er begehrt nach nichts mehr. Er hat alles. Ihr Glück ist nicht von äußeren Umständen abhängig. Sie sehen alle Lebewesen als gleich an. Sie sehen, dass die dreifachen Leiden und die Hoffnungslosigkeit der Welt vertrieben wird, wenn die Illusion, die unsere ursprüngliche Identität bedeckt hat, vertrieben ist. Und so beschäftigen sie sich ihrerseits damit, die anderen schlafenden Seelen aus ihrem Traum zu wecken. Was jedoch sie selbst betrifft, so ist ihnen gleichgültig, was in der Zukunft auf sie kommt. Denn sie haben keine materiellen Wünsche und keine materiellen Ängste mehr. Sie sind ja nicht mehr identifiziert mit dem Materiellen, was Geburt und Tod, Glück und Leid und all diesen anderen Dualitäten anheimfällt. So, mein letzter Teil ist, spirituelle Seelen in der spirituellen Welt. Ich fing an mit meinem Vortrag über spirituelle Seelen in der materiellen Welt. So ist dies ein gediegener Schluss. Spirituelle Seelen in der spirituellen Welt. Was machen wir da? Was geht da vor sich? So sollten wir die Frage an die Veda stellen. Weil Gott eine transzendentale Person ist, ich muss hier schon dieser Unstimmigkeit, die gestern aufkam, recht, die Person, Persona, diese Maske meinen wir nicht, das, was wir in dieser Welt unter Person finden, dass die Seele eingehüllt ist wie der Zwiebelkern von den Schichten einer Zwiebel, nicht? Aber es geht darum, Sie werden gleich sehen, warum dieses Wort Bhagavan, derjenige, der voller Eigenschaften ist, Bhagavan heißt, er ist voller Reichtum, er ist voller Stärke, weil alles von ihm ausgeht, er ist voller Wissen und zum Schluss voller, wird gesagt, er ist voller Entsagung, er braucht nichts. Er ist also nicht nach Rolls-Royce hungrig zum Beispiel. Da gab es mal so eine Person, so ein Unikum einfach in der Welt der Komik, die also da so ein bisschen Aufsehen gemacht hat. Er ist also eine transzendentale Person, wie uns Herr Schmicke, also Gadara in meiner Sprache, gestern, da fühlst du dich wesentlich wohler, wie ich merke, geht es hier um die höchste Persönlichkeit, zu der wir persönliche Beziehungen haben können. Darum geht die ganze Sache. Weil Gott eine Persönlichkeit ist, sind auch die Seelen, die aus ihm hervorgehen, Persönlichkeiten. Und sie manifestieren ihre authentische Identität in Beziehung mit dieser höchsten Person. Wie die Funken, das hatten wir eingangs behandelt, die nur in Beziehung zum Feuer ihre natürliche Funkenidentität sozusagen haben. Durch den Pfad des spirituellen Lebens, den ich gekennzeichnet habe als eine Reise durch die Bewusstseinsebenen, entwickeln sich die spirituellen Identitäten in ihren wesensgemäßen Positionen. Und dann tritt das auf, was als Rasa bezeichnet wird. Alle Beziehungen in dieser Welt sind schwache Spiegelungen wirklicher Beziehungen im Königreich Gottes. Wir kennen hier die Liebe, die zwischen einem Diener und seinem Meister besteht. Wir kennen hier die Liebe, die zwischen einem Freund und seinem Freund besteht. Sakya Rasa, Sakya Bhava auch genannt. Wir kennen hier die Beziehung, die zwischen einem Elternteil und dem Kind besteht, eine sehr fürsorgliche Beziehung. Und wir kennen hier die Beziehung, die zwischen zwei Lebenden existiert. Das sind aber nur Spiegelungen der ursprünglichen Beziehung, der ursprünglichen Rasas, die wir in Beziehung zu Krishna erfahren. Eine Spiegelung hat niemals das, was die Essenz hat. Würden Sie zum Beispiel zu einem See kommen und dort einen Baum sehen, der sich mit seinen Äpfeln im Wasser spiegelt, werden Sie vielleicht hungrig werden und Sie würden zum Baum gehen, zum gespiegelten Baum und versuchen, den Apfel zu essen. Aber schmeckt total wässrig, noch schlimmer als ein Hollandapfel. Nicht? Und gibt also nicht das her. Eine Spiegelung hat auch eine Dimension zu wenig, keine Tiefe. So sind diese Beziehungen, in denen wir uns in dieser Welt sehen, immer nur Spiegelungen. Und wir werden in jeder Beziehung merken, dass die Dimension, die wir uns erhoffen, nicht da zu finden ist. Zwischen Liebenden und Geliebten taucht plötzlich Eifersucht auf, Unstimmigkeiten, den Wunsch, den anderen vielleicht feinstofflich zu beherrschen. Da merkt man plötzlich, man hat einen Controlletti-Komplex und so weiter und so fort. Diese ganzen Beziehungen in der Welt werden unglaublich gestört, weil es eben nur Spiegelungen sind, die die Dimension, an die wir uns erinnern und zu der wir uns zurücksehnen, fehlt. So in der im Königreich Gottes, wenn ich das jetzt mal so christlich sagen darf, werden Beziehungen oder Rasas gekostet in Beziehung zum Höchsten. Eine passive Bewunderung zunächst einmal, vielleicht wie Dante das in seinen Werken, da hatte diesen herrlichen Werken, die Beziehung als Diener, die brüderliche oder freundschaftliche Beziehung, die elterliche Beziehung, nicht, wo man Gott als Sohn sieht, und die vertraute, ehrliche Beziehung oder ähnliche Beziehung. Conjugal ist im Englischen das Wort. Conjugal dürfte ich da noch einmal, Herr Doktor, im Augenblick es war eine Frage an den Sprachexperten eben da. Diese Sprache an den Sprachexperten, die waren kurz auf eine andere Wirklichkeitsebene gegangen, die feinstoffliche Ebene. Das ist natürlich und so weiter. Wir suchen nach der Übersetzung für conjugal. Conjugal relationship.
Conjugal?
Ja.
Gemahl, Ehegatten, ja. Die eheliche Beziehung oder die Zusammensehen?
Ja, genau. Die eheliche Beziehung, also doch so. Die
Paarweise.
Ja. Diese paarweise Beziehung, die, wo wir mit an den Höchsten so denken, wie eine Geliebte an ihren Geliebten. Das ist auch ein heiß diskutiertes Thema in der christlichen Mystik, wo von der Braut gesprochen wird, der Braut Gottes. Hier wird diese Vergleiche sind natürlich ein bisschen hinkend. Wie können wir von der Spiegelung, sagen wir mal von der Spiegelung her, kriegen wir nur eine Ahnung auf den wirklichen Apfel, der sich aber grundsätzlich verschieden wird. So kriegen wir von dem, was wir in dieser Welt haben, nur eine schwache Ahnung. Da gibt es eine ekstatische Beziehung zum Höchsten, die im liebevollen Austausch stattfindet, in diesen verschiedenen Rasas, im spirituellen Körper, welchen die Verkörperung von Rasas darstellen. Da sind unsere spirituellen Formen, wenn wir so wollen, eine besteht aus einer liebenden Ekstase, wenn wir uns das überhaupt vorstellen können. Nicht? Und Gottes transzendentale Form ist auch aus liebender Ekstase, aus Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Diese Ekstasen bilden die Grundsubstanz der spirituellen Körper oder, wenn Sie wollen, Wesenheiten. In der materiellen Welt werden Freuden irgendwann einmal statisch und geben keinen Geschmack mehr. Selbst die Pizza nach der 20. Ausgabe in der gleichen Sitzung wird also nicht mehr so angenehm.
Geschmacksverstärker, die Dinger.
Ja. Ach so, ja. Doch in der spirituellen Welt besteht alles aus Ekstase, die ständig größer wird, ohne Geschmacksverstärker.
Ja, genau.
Die spirituelle Welt und ihre Bewohner, die befreiten Seelen, sind bei weitem realer und lebendiger als ihre dünnen Schatten, die hier in der materiellen Welt herumtanzen. Hier sind wir nicht das, was wir wirklich sind. Das finde ich so schön, habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Hier sind wir nicht das, was wir wirklich sind. Dort sind wir wahrhaftig mit uns identisch, denn wir sind dort als Kinder der Unsterblichkeit, so fängt ja alles an, in liebender Ekstase mit dem Höchsten verbunden. Das ist spirituelle Psychologie oder das Ziel der spirituellen Psychologie. In seine Identität als Seele in einer Vigraha, Vigraha ist das Sanskrit-Wort, Vigraha-Form aus spiritueller Ekstase, aus liebender Ekstase mit dem Höchsten zu verbinden. Da kommt auch dann liebende Erkenntnis zustande, wo wir die Natur Gottes ein wenig erfahren. Aber so wie diese Natur Gottes ist sich ständig erweitert, wie Ekstase das nun mal an sich hat, ist sich ständig erweiternd und selbst, so heißt es in den Vedas, es ist selbst Krishna nicht möglich, sich selbst zu verstehen, denn wenn er sich sozusagen verstanden hat, das ist ein materielles Gedankenmodell, ist er schon wieder erweitert. Nicht? Also es gibt nicht stoppende Ekstase. Nun, all das, was ich Ihnen heute gesagt habe, viel ist bestimmt viel zum Denken. Ich habe mich bewusst bemüht, einen erzählerischen Stil zu nehmen, Bilder zu verwenden, sie in Geschichten einzuladen. Ich habe mich bewusst bemüht, das edle Element des Humores einzuflechten, um in ihnen etwas zu wecken, eine intuitive Seite, eine, sagt man jetzt, rechte Gehirnhälfte oder?
Ja,
das zu erwecken und so an dieses Thema heranzugehen. Denn lassen Sie mich Goethe zitieren: Für den Menschen ist immer noch der Mensch das Interessanteste. Mit anderen Worten, müssen wir der Psychologie des Selbstes in unserem eigenen Leben und auch bei anderen auf die Spur kommen. Wir müssen dieses nicht als ein Gedankenkapitel abschließen, oh, endlich sind wir durch mit dem Vortrag und können uns dem Mittagsmahl zuwenden oder einfach mal nicht nur sitzen und so weiter. Übrigens, in dem Workshop werden wir nicht nur sitzen. Das sei hier schon angedeutet. Wir müssen tatsächlich diese spirituellen Dinge erfahren. Der Geschmack des Honigs liegt im Kosten. Wenn ich Ihnen, angenommen, Sie hätten noch niemals Honig geschmeckt und ich würde beschreiben, es ist braun, es ist flüssig, es ist eine Geschmackssymphonie, in meinem Fall aus der Pflanze Sonnentau und Edelrot, dann würden Sie müssen das kosten. So ist es auch, wenn Sie spirituelle Psychologie oder die Psychologie des Selbstes ernst nehmen als ein Thema, was relevant ist für Ihr Leben, müssen Sie durch die Vorhänge hindurch gehen, die wir eben schon so oft gesehen haben, und auf der spirituellen Ebene tätig sein. Und dazu möchte ich Ihnen ein ganz einfaches Handwerkszeug geben. Praktisch wie das Bedienen eines Computers.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
gefunden, nachdem ich mich eben sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe während meines Lebens, viele Vorträge darüber gab, in unterschiedlichen Hörkreisen. Dies war ein einfacher Hörerkreis, weil sie alle für das spirituelle Thema Interesse haben. Es war jedoch schwierig, weil ich am Ende eines langen Seminars, was wirklich einige Menschen sehr, das war sehr fordernd, ich habe so das Gefühl gehabt, als sie gestern aufstanden, nach dem sehr gelungenen Vortrag von Gadara, sich rauffahren über ihren Kopf und sagen, war das, so engagierend war das und so involvierend damit zu gehen. Es war also ein bisschen schwierig, dieser Kreis, weil ich eben so erzählerisch wirken musste und manchmal unterhaltend. Ich habe, das glaube ich, ist mir so viele Kreise jetzt schon gesehen mit diesen Themen, und habe mich immer gefragt, was sage ich zum Schluss? Um nicht eben einfach nur ein Akademiker zu sein, der seinen Vortrag gegeben hat, ein Honorar vielleicht noch womöglich entgegennimmt und dann verschwindet, sondern auch etwas mitgibt. Und ich bin dabei auf eine alte Geschichte gestoßen, die einen Punkt von so entscheidender Wichtigkeit macht, dass sie, wenn man ihn versteht, das ganze Leben verändern kann. Und als ich dann in der modernen Psychologie dieses Thema noch einmal anders ausgedrückt fand, habe ich gedacht, das ist es, das kann auch der Westliche verstehen. Und ich möchte jetzt erstmal von der Tradition kommen, das ist ganz kurz erzählt, und dann weitergehen. Halten Sie bitte Daumen, das ist nur in flüchtigen Notizen hier. Es geht um die vier Kumaras, vier Weise, die auch in der eine Literatur herausgebracht haben, die Kumara Samhita. Diese vier Kumaras nun beschäftigen sich mit einem Thema. Wie kann das Denken des Menschen jemals frei sein? Denn einmal fühlen wir uns ganz spontan angezogen zu den Sinnesobjekten, zu der äußeren Welt. Stellen wir uns nur mal vor, in diesem Augenblick würde etwas sehr Optisches, sehr Faszinierendes hier rein spazieren. Oder ich mache es auch, dass wenn ich auf dem Flug nach Indien bin und da leuchtet dann diese Film, diese Filme in der Air India spielen. Nicht? Manche von denen sind gute Filme. So als Mönch sollte ich eigentlich nicht in weltlichen Unterhaltungen da sein, nicht? Aber wenn die Filme da aufflackern, direkt vor der Auge, und es geht da um eine Action-Szene, dann über, wo der also tatsächlich mit dem Seil durch die Unterholz zieht, dann guckt man einfach hin, nicht? Auch wenn man nicht so will. So, die Kumaras sagen, wie soll das Denken jemals frei werden, der Manasas, oder das, wenn wir A, angezogen sind von Sinnesobjekten, und B, wenn innere Bilder in uns aufsteigen, man nennt das im Sanskrit die Sanskaras. Sanskaras sind so Eindrücke, die im Unterbewusstsein gehalten sind, und die dann plötzlich da sind. Die Vedas sagen, es ist so wie ein, unser Bewusstsein ist wie ein Teich innen drin. Ein Teich ist so eine Blätterschicht. Und in diesen Blätterschicht wird die Luft gehalten. Und manchmal, wenn sich der Teich bewegt, kommt plötzlich die Luft raus. Und wir riechen sie. Angenehm oder unangenehm. So sind auch in uns Eindrücke da. Nicht nur von einem, sondern von vielen Leben sind diese Eindrücke da. Also dazwischen ist so, wie soll der Geist jemals frei werden? Wenn man die Augen zumacht und nicht mehr die Welt wahrnehmen will, kommen doch die Bilder immer noch. Deswegen sind wir vorherbestimmt und es ist uns, wir sind verurteilt, immer materiell zu denken, und Psychologie wird niemals etwas helfen. So haben die Kumaras das nicht ausgedrückt, aber das ist impliziert. Die haben nicht von Psychologie gesprochen. Das ist die Frage. Und die Kumaras gingen jetzt überall hin. Sie gingen hin zu den verschiedenen Weisen, um zu fragen, wie wird das Denken frei? Und wie werde ich somit frei? Denn nochmal erinnern, das Denken besteht ja und bestimmt ja unser Sein. Und sie bekamen keine zufriedenstellende Antwort. Sie gingen zum Brahma, dem Weltenschöpfer, und fragten, wie soll das Denken frei werden? Wir sind angezogen, magisch angezogen von den Objekten und werden auch geprägt von den Sanskaras, den Eindrücken im Unterbewusstsein, könnten wir mit der westlichen Psychologie sagen. Daraufhin versank Brahma in große, in tiefe Meditation und bat im Gebet um das Erscheinen eines Avatars. Avatar heißt jemand, der von der Spirituelle auf die materielle Welt heruntersteigt. In dem Begriff Avatare ist das Heruntersteigen drin. Und dann kam der Hangsa-Avatar, wird beschrieben, und sprach zu diesem Thema. Er sagte, es gibt zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Die Wahrnehmung und unsere Reaktion. Ich werde mir zum Beispiel über einen Gedanken, ein Sinnesobjekt bewusst. Ich schaue jetzt und sehe gerade, du hast aber ein schönes Hemd mit einem lächelnden Gesicht. Das war jetzt in die Wahrnehmung, ein Sinnesobjekt, was ich wahrgenommen habe. Ich werde mir auch wahr über die Sanskaras. Ich denke jetzt ganz kurz nach, mal sehen, was da aufsteigt. Es gibt ja diese Lockerungsübungen. Ach, das ist aber jetzt zu privat. ich nehme einfach ein nicht so richtig, das ist so eine private Lebenszone gehört. Man kennt sich bewusst über Eindrücke, die zum Teil, wie der eben von mir ein bisschen peinlich war, ehrlich gesagt. Also deswegen werde ich ihn hier nicht so sagen. Wir kennen uns noch nicht so gut. So. Dann kann man darauf reagieren. Ich nehme etwas wahr und ich reagiere dann darauf. Nicht bei Tieren, die nehmen eine Nahrung wahr und so, da gibt es nur eines. Holen. Nicht? Es gibt Reaktionen darauf in unserem Leben. So besteht das ganze Leben. Die Geschichte der Menschheit, das sagte nicht der Hansa-Avatar, aber das ist sehr wichtig, kann in diesen beiden Konzepten beschrieben werden. Wie nimmt jemand etwas wahr? Wie reagiert er etwas? Wie nimmt eine regierende Gruppe etwas wahr? Wie reagiert sie darauf? Nicht ihr und euer Leben kann so beschrieben werden. Wie nehmt ihr etwas wahr? Wie habt ihr darauf reagiert? Ihr habt vielleicht wahrgenommen, ein Studium der Physik ist gut. Ich hatte vorher in meinem weltlichen Leben gedacht, die Psychologie gibt mir einen Schlüssel zum Menschen. Das war meine Wahrnehmung. Ich habe das reagiert. Ich habe mir so viel Freud gekauft. weil das war damals, als das so losging, dass mich meisten damals gefesselt hat, ehrlich gesagt, und der hat ja auch interessant geschrieben. Also. So, aber da besteht ein Zwischenraum. Und Hansa Avatar sagte, wenn man in diesen Zwischenraum Krishna hineintut, oder, und er führt es weiter auf, spirituelles Wissen, damit unsere Wahrnehmung hier reingehen, bereichert werden durch spirituelles Wissen, Dhyana, und auch spirituelle Offenbarung, sagt der Krishna. Smarana, sich erinnern an heilige Texte, gehört dazu. Und dann sieht unsere Reaktion anders aus. Ganz praktisch, in Split hatte ich einen Vortrag gehalten über Frieden und am Ende des Vortrags war eine lange... die wollen da immer Unterschriften haben. Und ich sah dann einen Soldat und der kam, ich hatte schon ein blödes, so ein schlechtes Gefühl, der kam vor mir und sagt, und wie würdest du reagieren, wenn ich dir jetzt einen Schlag ins Gesicht versetzen würde? Es geht da um Konfliktlösung in seiner Frage. Und ich hatte nur eine Minute Zeit, denn der war unglaublich aufgeladen. In Kroatien und in Serbien, die Leute waren in der Todesatmosphäre da. Der hatte vielleicht gesehen, wie ein Freund gerade umgekommen ist. Und ich hatte dann versucht, hier wirklich jetzt richtig zu reagieren und habe gesagt, du, ich würde wahrscheinlich deine Handlung, ich würde deine Handlung nicht gut finden, aber ich würde sie trennen von dir. Ich würde versuchen, sie trennen von dir zu dir. Du bist anscheinend sehr beunruhigt und agitiert durch Vorfälle in deinem Leben und auch durch mich. So, aber nach meiner Sicht bist du eine spirituelle Seele, genau wie ich, ein Teil Gottes selbst. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, er ging dem Grummeln so weg, um sich zu überlegen, ob das eine rhetorische Antwort war oder eine echte, nehme ich mal an, dass das solche Überlegungen finden nicht bewusst statt. Man fragt sich, wie wirkt das auf mich? Und nachdem alles vorbei war, also ich dann auf dem Wege nach Hause war, verließ ich den Saal und sah plötzlich so einen dunklen Schatten von der einen Häuserfront auf mich zukommen, ganz schnell. Und ich sah, wie sich aus der Dunkelheit der Nacht die Konturen des Soldaten schälten. Und er kam direkt vor mich und sagte, danke, und verschwand in der Dunkelheit der Nacht. Das hat mich sehr gerührt, weil ich daran gemerkt habe, dass ich war, normalerweise, wenn ich jetzt nichts Spirituelles, die Vedas gekannt hätte, und mir hätte jemand gesagt, was würdest du tun, wenn ich dir jetzt einen Schlag ins Gesicht versetze, hätte ich entweder angstvoll reagiert oder im falschen Ego hochgebracht und hätte gesagt, wollen wir das draußen klären? so weiter und so fort. Also typische falsche, das männliche Dominanz-Ego wäre dann durchgekommen und so weiter. Aber hier habe ich kam das. Meine Wahrnehmung war, der will mich hauen. Aber hier war die Philosophie, der ist eine spirituelle Seele, ich muss sein Verhalten trennen von dem, was er ist, und dann meine Reaktion. Die Wirklichkeit um uns herum wird verändert. Nicht nur unsere eigene Wirklichkeit, unsere Psyche. Wenn wir das lernen, was ich jetzt in moderner Sprache ausdrücken möchte, Stimulus, Stimulus, sag mal, dann, im Englischen sagt man Response dazu. Reaktion?
Antwort.
Antwort. Können wir Antwort, Reaktion. Ich komme beides hin. Reaktion. Antwort. Hier haben wir einen Freiraum, den wir selbst kreativ gestalten können. Das müssen wir lernen, diesen Freiraum zu gestalten. Menschen, sagen wir mal Tiere, haben diesen Freiraum nicht. Die sind gezwungen zu handeln. Und Menschen, die unreif sind, haben diesen Freiraum auch nicht gelernt zu nutzen in ihrem Leben. Nicht? Da kommt etwas, die werden kommen in eine bestimmte Atmosphäre und fühlen sich sofort unsicher, weil sie nichts Bekanntes sehen, zum Beispiel. Wenn wir diesen Freiraum gestalten, dann können wir vier menschliche Gaben einsetzen. Unser eigenes Gewissen zum Beispiel können wir befragen. Gewissen kommt von Überseele, der Inspiration. Wir können unser eigenes Wissen befragen. Ich will es hier lassen, warum immer so kompliziert sein. Diese beiden Sachen, ich würde anfangen mit Wissen, was weiß ich, und dann in mich reinwirken, was sagt mir meine Stimme, die Überseele im Herzen, und dann können wir diese Freiheit, Imagination ist ganz wichtig noch, ohne das komme ich hier nicht aus. Imagination. Imagination, Vorstellungskraft vielleicht, oder? Dann kann unsere Handlung anders aussehen als die in der Verhaltensforschung von Skinner und Co. Beschriebene Gefängnis- oder unreife Handlung. Wir müssen diesen Freiraum täglich üben, sodass er sehr, sehr frei wird und sich anhäuft mit spirituellem Wissen. Und so weiter, und werden dann unsere, der Gewalt der inneren Zwänge, man nennt das, Zwänge, Vegas, wir werden von diesen Vegas dann befreit werden. Nichts mit Las Vegas zu tun. Wir werden von diesen Zwängen befreit werden und können dann unsere schon in dieser Welt authentisch leben mit unseren spirituellen Überzeugungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Sache habe ich gefunden bei einem anderen Freud-Schüler, Viktor Frankl, der ins Konzentrationscamp eingeschlossen wurde bei den Nazis und aller menschlichen Würden genommen wurde. Der wurde nackt ausgezogen und mit dem wurden abscheuliche Dinge gemacht, um einfach seine ganze, alles von ihm zu nehmen. Aber er hat die letzte menschliche Freiheit immer behalten und war dadurch stärker als seine Peiniger. Das nannte er die letzte menschliche Freiheit, war diesen Raum zwischen dem Stimulus, in dem Fall war es Pein, und Reaktion oder Antwort selber zu gestalten. Das ist mehr als nur die Gedanken sind frei, sondern das ist ein bewusstes Training. Er hat das einfach nur so gemacht, dass er sich vorgestellt hat, er würde in einem Klassensaal, wie sagt man, ein Universitätssaal in Wien sein und würde über seine Erfahrung sprechen, über diesen Peiniger, der da anscheinend sadistisch aufgelegt war und vielleicht Schwierigkeiten hatte mit seiner Frau, die ihn auch unter den Daumen hatte und das jetzt aus irgendwas. Nicht? Er hat darüber gesprochen und hat sich das vorgestellt und blieb so in diesem Bereich drin. Spirituell gesehen ist es so, dass wir in diesem Bereich, um zur höheren Bewusstseinsebene zu kommen, unbedingt unser spirituelles Wissen reintun müssen. Hier würde ich sagen, unsere spirituelle Praxis, das, die Ergebnisse unserer Praxis nennt man zu Kreti. Kreti. Die Ergebnisse unserer spirituellen Praxis und auch unser Gewissen. Und dann können wir vom unfreien Zustand zum freien Zustand kommen. Das ist der Sinn und Zweck der gesamten vedischen Sache, Psychologie, und das deckt sich auch mit dem Anliegen dem zentralen therapeutischen Anliegen der Psychologie. Gut, damit bin ich fertig geworden. Ich fühle mich glücklich, den Stoff durchgekriegt zu haben. Vielen herzlichen Dank, Sie waren ein fantastisches und auch sympathisches Publikum, und Halleluja.